und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. mit einer Sonderfolge. Denn anders als sonst nehmen wir nicht an einem Montag auf, sondern schon heute, also am Freitag. Das liegt daran, dass Stefan und ich am Montag, also wiederum heute, an einem Workshop teilnehmen, den wir leider nicht verschieben konnten. Die im Podcast genannten Zahlen sind also nicht ganz aktuell. Dafür sprechen wir aber über unsere persönlichen Erfahrungen mit Börsen, Brokern und dezentralen Exchanges und erklären, was uns bei der Wahl eines Handelsplatzes wichtig ist. Heute ist also Freitag, der 24.02. Die Folge erscheint am Montag, dem 27.02.2023. Mein Name ist Jan-Heinrich Meyer und bei mir ist Stefan Lübeck. Moin, Stefan.
Hi, Jan.
Wir starten wie immer mit einem kleinen Marktupdate und wie gesagt, bitte seht es uns nach, wenn ihr die Zahlen vielleicht bereits schon kennen solltet oder sie so ein kleines bisschen outdated sind. Wir halten es kurz, aber ein paar wichtige Indikatoren für den Markt wollen wir euch trotzdem nicht vorenthalten. Und diese Indikatoren stammen aus dem Technologiemarkt, denn die Berichtssaison in den USA ist noch immer in vollem Gange und für uns relevant ist aber eigentlich nur ein Unternehmen, Stefan, ne? Wie geht's bei Nvidia?
Ja, wir hatten diese Woche tatsächlich eine Zahl, die so rausgestochen hat. Da hat der Markt drauf gewartet. Das hat, glaube ich, auch Bitcoin erstmal so ein bisschen gerettet. Die Zahlen von Nvidia waren viel besser als erwartet. Die Leute haben alle jetzt so ein bisschen gedacht im Zuge dessen, dass Ethereum ja von Proof of Work auf Proof of Stake umgestellt wurde, dass da Nvidia jetzt Probleme bekommt, weil nun mal historisch gesehen viele Grafikkarten einfach in diesen Mining-Markt gegangen sind. Aber Nvidia hat es, ja, im Gegensatz zu anderen Chip-Herstellern, die momentan so ein bisschen ächzen und Probleme haben wegen Überkapazitäten, hat Nvidia, weil die dann doch spezifischer sind, durch den Bereich AI, also die künstliche Intelligenz, das mehr als kompensieren können. Und die haben ja die Nachfrage nach potenten Chips zur Bereitstellung von Rechenpower für ChatGPT und Co. ist definitiv da und dürfte auch in nächster Zeit weiter hochbleiben. Zudem Elektroautos ist ja eben, ja, wissen wir auch, Elektroumstellung, Elektrifizierung des Verkehrs. Da ist Nvidia auch ein wichtiger Player, arbeitet unter anderem mit Mercedes zusammen und so. Und da ist Potenzial da für Nvidia und damit haben die wirklich gut gelegen mit ihren Zahlen. Auch der Ausblick war top und ich glaube nachbörslich 12% hoch. Gestern dann, also Donnerstag, einen Tag nach den Zahlen auch solide weiter gen Norden. Also wer in Nvidia drin war, hat alles richtig gemacht.
Okay, und wir sehen da weiterhin positive Vorzeichen, unter anderem getrieben durch KI-Themen, wie du ja gerade gesagt hast. Klar, Automotive ist natürlich ein großer Bereich, aber sind es gleichzeitig auch gute Vorzeichen für AI-bezogene Kryptoprojekte, wie jetzt beispielsweise Fetch.ai oder Ajix?
Ja. Also ich sehe definitiv, dass das in die richtige Richtung geht. Also der ganze AI-Bereich hat, glaube ich, wenn alle sagen, ja, der AI-Hype und jetzt ist ja ChatGPT und dann ist das bald wieder weg. Ich glaube, das wird nicht wieder weg sein, sondern das wird alles noch viel größer werden. Und um diese, ja, künstliche Intelligenz, dieses Machine Learning überhaupt, die Infrastruktur dafür bereitstellen zu können, braucht es sehr potente, rechenstarke Chips und da ist Nvidia absolut eine richtige Nummer. Und wo du jetzt gerade Krypto sagst, und das heißt jetzt wie immer nicht, weil ihr es jetzt hört und ich sage, ihr sollt jetzt kaufen, weil ich es erwähne, aber perspektivisch dürfte auch der AI-Bereich im Krypto-Space sich weiterentwickeln und da sind bestimmt ein oder andere interessante Investmentmöglichkeiten zu finden. Wie gesagt, immer einfach selber auch informieren, lesen bei uns auf der Seite, dann kann man CoinGecko und CoinMarketCap einfach mal, die haben mittlerweile eine Kategorie Artificial Intelligence, da einfach mal draufgehen, da sieht man, welche Coins sind da grob überhaupt gelistet in dem Bereich und dann bitte genauer mit dem Projekt auseinandersetzen, einfach mal lesen auf deren Internetseite, was die da überhaupt so machen in dem Bereich. Ne?
Ja, okay, also durchaus Potenzial, ich habe es mir fast gedacht. Außerdem war dann noch ungewöhnlich viel auf den Proof-of-Work-Blockchains los, vor allem bei Stacks ist da ganz schön was passiert in dieser Woche, ne?
Ja, Stacks eigentlich jetzt schon fast, ich glaube seit fast 2 Wochen geht das da so ein bisschen. Thema Ordinals, wer es noch nicht mitbekommen hat, die NFTs haben den POW-Bereich erreicht auf der Bitcoin-Blockchain und ja, demnächst auch auf weiteren Proof-of-Work-Blockchains hat sich ja das Interesse daran deutlich gestiegen. Die Netzwerkaktivität hat sich erhöht, insbesondere auf der Bitcoin-Blockchain. Die Blockgröße ist so groß wie noch nie, weil wenn viele NFTs gemintet werden, dann nimmt natürlich die Blockgröße zu. Und jetzt kann man streiten, ob wie das Sinn macht, ob wie nachhaltig das ist. Fakt ist, dass selbst Low-Blockchains oder in Vergessen geratene Blockchains wie Litecoin zum Beispiel demnächst ebenfalls NFT-Mints erlauben oder beziehungsweise die ermöglicht werden für die Community. Ganz am Anfang bestimmt wird da auch wieder ein Hype entstehen und vielleicht wird es ja dann sogar noch für, man weiß es ja nicht, totgeglaubte Leben länger, noch für eine BCH oder BSV Blockchain, die ja eigentlich keine Sau mehr haben will und keiner braucht. Vielleicht wird dann sogar da auf einmal nochmal gemintet und man kann eventuell nochmal einen Euro drehen durch irgendwelche Ordinals.
Ja, also ich glaube Litecoin wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr das neue große Ding werden, NFTs hin oder her, aber trotzdem danke für die Info. Kannst du aber noch mal kurz darauf eingehen, was das mit Stacks zu tun hat? Weil Stacks ist ein Layer 2 auf Blockchain, auch schon eigentlich ein bisschen länger dabei. Wieso ist da jetzt dann so viel passiert? Das hängt direkt mit den Ordinals zusammen.
Die Stacks ist tatsächlich, wie du schon sagst, das ist ein Layer 2 Blockchain auf Bitcoin-Basis und gibt es tatsächlich schon seit 2017, glaube ich. Und die erfahren dadurch jetzt gerade so eine zweite Luft, weil Layer 2 bedeutet dann natürlich, also man muss dazu sagen, Bitcoin, die Transaktionskosten, vielleicht der eine oder andere, der in der letzten Zeit oder der immer mal Bitcoins oder Satoshis hin und her überweist, ist aufgefallen, die Überweisungsgebühren sind hochgegangen. Und da kommt dann natürlich wieder Layer 2 ins Spiel. Auch was die Blockgröße angeht, wird dann auf einmal Layer 2 auf Bitcoin relevant. Und ich glaube, da muss man jetzt einfach mal sehen, inwiefern das eine Eintagsfliege ist oder sich das perspektivisch irgendwie da so entwickelt. Und da könnte Stacks dann einfach als ähnlich wie im Grunde genommen Arbitrum oder Optimism oder auch Matic bei Ethereum dann davon profitieren. Ne? Wenn es dann mehr als eine reine Bitcoin-Blockchain ist, wo man Bitcoins hat, sondern im Grunde genommen aktiver wird.
Okay, alles klar. Also das heißt nur Layer 2 auf Bitcoin über Stacks und dadurch dann die Bewegung oder beziehungsweise über die NFTs dann die Bewegung in Stacks nochmal.
Korrekt.
Gut. Sollen wir nochmal kurz zu unserem Hauptthema, also aus der letzten gemeinsamen Folge anknüpfen, die wir hatten? Ist jetzt ja schon 2 Wochen her dann. Es ging um BUSD, denn da ist jetzt ja ein Haken hinter, oder? Also BUSD ist tot. Binance hat kein Bankkonto mehr in den USA und dennoch geht's der Börse soweit aber ganz gut, oder?
Ja, ein bisschen paradox. Also tatsächlich ist so, BUSD hat mittlerweile, und das ist Stand jetzt, glaube ich, gestern Nachmittag dürfte mittlerweile noch ein bisschen mehr sein, ungefähr 3 oder über 3 Millionen Market Cap mittlerweile eingebüßt. Und wie wir damals schon vermutet hatten oder ich ja auch so ein bisschen prognostiziert hatte, ist der USDT, also unser Tether-Freund, der Profiteur. Und interessant ist diesbezüglich tatsächlich auch, dass USDC, das ist ja so der andere große US-Stablecoin neben BUSD, dass der gestern, glaube ich, an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, er bezweifelt, dass die SEC da überhaupt die richtige Behörde ist und dass die überhaupt da gar nicht, dass es gar nicht deren Zuständigkeitsbereich ist, Stablecoins zu regulieren. Also auch da wird es spannend. Wahrscheinlich hat USDC selber ein wenig Angst um ihr eigenes Produkt. Lustig ist diesbezüglich auch, dass die gestern dann nochmal vorgeprescht sind und gesagt haben, sie überlegen jetzt, also Circle, der Entwickler von USDC, dass die jetzt tatsächlich ein Börsenlisting in Amerika anstreben, wohl auch einige neue Mitarbeiter eingestellt haben, sich da breiter aufstellen. Also die wollen, glaube ich, nicht so klein beigeben. Man muss dazu auch wissen, als Backer haben die ja BlackRock und Co. Das heißt, da sitzen wirklich finanzstarke US-Unternehmen dahinter, die natürlich wollen, dass ihr Investment in USDC da nicht in den Bach untergeht. Insofern wird es da, glaube ich, zu spannend bleiben, wenn BUSD, wie du sagst, vom Markt endgültig verschwindet. Man muss dazu wissen, seit 21. Februar hatten wir ja auch gesagt, letztes Mal dürfen die nicht mehr gemintet werden. Das heißt, jetzt ist es nur noch so, alles, was im Grunde genommen an BUSD, wenn Leute ihre US-Dollar abwandeln oder beziehungsweise wechseln wollen von BUSD raus in USDT oder bei Binance zum Beispiel ihr Geld abziehen wollen, dann werden die BUSD an Paxos geschickt. Paxos verbrennt die dann und hat aber gleichzeitig bekannt gegeben, dass sie noch bis 2024, irgendwann, ich glaube Mitte 2024, den Support behalten werden. Das heißt, Leute, die noch BUSD haben und meinetwegen jetzt ein Jahr auf Weltreise sind, können auch, wenn sie nächstes Jahr wiederkommen, ihre BUSD noch entspannt zurückwechseln und die sind dann noch nicht verloren, das Geld.
Ja, okay. Das war ein ganz schöner Exkurs, aber jetzt bezüglich Binance, also was heißt das für Binance? Denn das ist ja in der Folge unsere Befürchtung gewesen, dass wenn der BUSD nicht mehr einfach so inflationiert werden kann, wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, dass es da eventuell Binance so ein bisschen an den Kragen geht, was die Liquidität auf der Plattform angeht.
Ja, die weichen momentan ein bisschen, die weichen tatsächlich aus. Also die haben schon, die fangen jetzt vermehrt an, zum Beispiel TUSD zu minten. Dann haben sie, sicherlich werden sie jetzt auch zwangsläufig wieder vermehrt USDT nehmen müssen. Und bezüglich Binance allgemein, also ja, die Daumenschraube, über die wir ja gesprochen haben, die werden momentan, glaube ich, noch weiter angezogen. Man sieht, gestern kam die Nachricht, dass die geplante Übernahme des zentralen Lending-Anbieters Voyager, stand ja 1 Milliarde im Raum, dass die jetzt auch in Frage gestellt wird und genauer geprüft wird. Ich kann also mir gut
Binance
vorstellen, dass
Binance wollte den Lending-Anbieter übernehmen.
Genau, die waren ja insolvent, dann wollte ja erst FTX Voyager übernehmen, dann ist ja FTX platt gegangen und dann kam Binance ins Spiel und hat gesagt, wir machen den Retter, für 1 Milliarde würde Binance US dann Voyager übernehmen wollen. Da haben vor ja vier Wochen, haben die Behörden da auch gesagt, ist soweit in Ordnung, wenn denn klar ist, dass Binance auch die Liquidität hat und jetzt kommt's, Binance auch nachweisen kann, woher sie die Liquidität haben. Und
ja, okay.
Das ist, glaube ich, jetzt steht so ein bisschen im Fokus, weshalb die jetzt nochmal ganz genau gesagt haben, wir prüfen die Nummer, bevor wir das endgültig freigeben. Wo kommt euer Geld her? Ist das abgesichert, dass ihr Voyager auch wirklich retten könnt? Und ist das auch alles legal, sag ich mal? Und das ist so ein bisschen das Paradoxe, was ich gerade meinte. Oder auch generell, man denkt dann Binance, dann könnte es ja jetzt sofort direkt eng werden, aber wie es manchmal so ist, Totgeglaubte, also meiner Meinung nach nicht tot, ne, nicht falsch verstehen, ich sage einfach, das ist ja ein Sprichwort, ist manchmal Leben dann länger. Und ob dieser ganzen Probleme, die Binance hat, auch auf der Suche nach einem neuen Stablecoin, dass sie in den USA mal wieder einen neuen Zahlungsanbieter brauchen, etc. Ist die Binance laut einer aktuellen Statistik tatsächlich die Dominanz von Binance im Spothandel, also quasi im normalen Kauf und Verkauf von Kryptowährungen, tatsächlich immer weiter angestiegen, befindet sich momentan auf einem All-Time-High-Niveau mit rund 80%. Das heißt, weltweit 80% des kompletten Kryptohandels, des Spothandels, wird über Binance abgewickelt. Für mich in der Betracht der Situation, dieser Unsicherheit ein bisschen unverständlich, aber zumal ich denke, es gibt auch immer mehr neue, interessante Börsen, die eine gute Dienstleistung liefern.
Ja, und über genau die sprechen wir einfach jetzt. Danke für die Insights, Stefan.
Gerne.
Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
Egal ob Binance, BitGet oder Bitcoin.de, wir wollen heute über Handelsplätze sprechen. Das liegt zum einen daran, dass es ein wunderschön zeitloses Thema ist und uns daher bezogen auf unser Aufnahmedatum in die Hände spielt. Zum anderen läuft aber gerade auch noch der BTC Echo Community Award 2023 für die Kategorie Broker und Börse. Wir suchen also gemeinsam mit euch, liebe Leute, die besten Handelsplätze für Bitcoin, Ethereum und Litecoin. Meinetwegen auch Litecoin. Aber kurz zum Award. Also alle können mitmachen. Bis zu 5 Börsen und Broker können bewertet werden und das in den Kategorien Leistungsangebot, Benutzerfreundlichkeit und Support. Und natürlich könnt ihr auch noch eine kleine Rezension verfassen. Das Ganze landet dann in unserem Review-Bereich auf der BTC Echo Webseite und soll anderen Menschen da draußen bei der Wahl des für sie am besten geeigneten Handelsplatzes helfen. Außerdem nehmen alle, die mitmachen und eine Bewertung abgeben, an der Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es beispielsweise Hardware-Wallets von Ledger, Trezor und Bitbox, außerdem Jahresabos von unserem Magazin und sogar Ether und BTC. Wie viel, verrate ich noch nicht. Das müsst ihr selbst nachschauen. Nur eins noch, mitmachen lohnt sich in jedem Fall, denn eine digitale Ausgabe unseres Magazins gewinnen alle garantiert. Außerdem helft ihr, wie eben schon gesagt, mit eurer Bewertung den Leuten da draußen, wenn sie sich im Crypto-Space einfinden wollen und noch so ein bisschen Orientierung brauchen. Aber genug geworben. Stefan, lass uns mal bei den grundlegenden Basics anfangen. Wo liegt überhaupt der Unterschied zwischen Broker, Börse und DEX, also einer dezentralen Exchange?
Puh, Jan, ich gebe die Fragen mal direkt zurück an dich. Du weißt, ich achte primär auf Kosten und das Coin-Angebot, das ist für mich als Trader wichtig. Insofern, jetzt ist deine große Stunde, erklär du mal.
Okay, ja, ich probiere es, also quasi definitorisch. Ne? Bei einem Broker kauft man die Kryptos direkt vom Anbieter. Und im Grunde ist der Broker damit eine Art Dienstleister, mit dem man ein Geschäft abwickelt. Ähnlich wie im Supermarkt. Ne? Da gehst du hin, sagst, was du haben willst und bezahlst und fertig ist der Lack. Und ja, für diese Dienstleistung nimmt der Broker dann eine Gebühr und teilweise sogar eben auch noch ein Spread. Das ist manchmal ein kleines bisschen versteckt. Also er verkauft dir die Coins im Grunde dann zu einem teureren Preis, als er sie selbst einkauft. Das ist der Spread. Auf einer Börse handelst du mit anderen Börsianern im Orderbuch und das heißt, du stellst ein Angebot ein, jemand anderes nimmt das an oder du nimmst ein Angebot von irgendjemand anderem an, je nachdem, ob du halt kaufen oder verkaufen willst und das gleicht, ich sag mal, vielleicht eher einem Auktionshaus als jetzt einem Supermarkt, wobei vielleicht auch, ja, so ein bisschen Richtung Flohmarkt ist vielleicht treffender, weil da hat ja jeder auch so seinen eigenen Stand, aber erzähl mal einer Coinbase, dass sie eigentlich nur ein Flohmarkt für Bitcoin sind. Ich glaube, dann sind die ein bisschen verstimmt, sage ich mal. Der Begriff Markt trifft aber trotzdem ganz gut zu, denn Gebühren entstehen dann beim Handel und gehen direkt an die Börse. Genauso wie man sonst ja vielleicht eine Standgebühr oder sowas bezahlt. Die sind aber umsatzbezogen und es gibt eben kein Spread, dadurch, dass man direkt von jemand anderem kauft. Und bei einer DEX läuft das eigentlich genauso wie bei einer Börse, nur dass die Infrastruktur straight à la Blockchain halt dezentral ist und alle, die die Infrastruktur mit ihren Ressourcen, also Rechenleistung, Speicherplatz und so weiter stellen, ja eben mit diesen Gebühren bezahlt werden. Hau das so hin, Stefan?
Ja. Klingt soweit richtig.
Okay.
Keine Einwände.
Das ist schon mal gut. Dann vielleicht aber noch eine kleine Besonderheit, einfach weil wir Bitcoin.de ja gerade im Intro auch genannt haben, nämlich die Peer-to-Peer-Handelsplätze. Da gibt's dann anders als bei jetzt einer zentralisierten Exchange keine Custody. Man muss also sein eigenes Wallet mitbringen. Das läuft bei einer DEX im Grunde ja auch genauso, nur dass bei so einem Peer-to-Peer-Handelsplatz halt dieser Handelsplatz immer noch jemandem gehört. Aber ja, da gibt's dann halt eben auch keine Verwahrungsmöglichkeit. Aber Stefan, was nutzt denn du hauptsächlich? Broker, Börse, DEX, was ist dein Ding?
Ja, also nach deiner Definition hast du sehr schön, also wie gesagt, mir sind die Unterschiede wirklich auch bekannt, aber die ganzen Feinheiten sind für mich nicht so relevant. Dadurch, dass es für mich einfach darauf ankommt, dass ich möglichst viele Coins handeln kann, zum Beispiel jetzt, wie wir vorhin den AI-Hype hatten, dass ich den nicht verpasse, ganz klar Börsen mit vielen Kryptos.
Ja, da sind die Listungen meistens auch schneller als bei so einem Broker. Ne? Du bist ja als Trader jetzt schon seit geraumer Zeit aktiv, aber mit welcher Börse hast denn du angefangen damals in den 80ern? Oder wie lange ist das her?
Genau, so ungefähr. die 80er im Kryptospace, ne? In Kryptozeit gedacht. Also angefangen habe ich tatsächlich damals, ich glaube, meine erste Meldung war tatsächlich bei Bittrex. Das hat mir dann aber ganz schnell nicht zugesagt. Dann bin ich auf Bitfinex gestoßen. Die gibt es ja auch heute immer noch. Da gibt es ja auch immer noch die Bitfinex-Wale. Also viele große Händler sind immer noch auf Bitfinex und haben auch immer eine gewisse Relevanz. Dort habe ich lange Zeit Spot gehandelt, also Kryptos kauft und verkauft. Bitfinex hat ein großes Angebot. Ich bin dann irgendwann auf BitMEX gegangen für den Krypto-Margin-Handel. Kleine Besonderheit bei BitMEX vielleicht nur am Rande ist, da kann man nicht in US-Dollar gehen, sondern man ist immer per se nur in Bitcoin. Also man ist immer einfach Bitcoin-Long und konnte, wenn man jetzt, sagen wir mal, ja, in Urlaub gefahren ist und ich wollte das, weil man nicht wusste, ob es hoch oder runter geht, musste man einfach Short gehen, um genommen sein, ja, sein Risiko zu hedgen. Und dann war man im Grunde genommen flat, so wie in US-Dollar. Musste dann immer ein bisschen sozusagen die Rolling-Kosten, also die die Haltekosten bezahlen.
Okay.
Das war so damals das, was ich benutzt habe, wegen Coin-Auswahl und vernünftiger Orderarten. Also BitMEX sowieso. Und auch bei Bitfinex waren die ersten, wo man gleichzeitig einen Take-Profit und einen Stop-Loss setzen konnte, was für mich enorm wichtig war.
Mhm.
Ja. Dann kam tatsächlich so im Hype in 2017 irgendwann, auch wegen der Coin-Auswahl, weil es dann immer viele neue weitere Coins gab, die es dann teilweise auf, ich nenne sie Wald- und Wiesenbörsen gab, kamen dann bei mir Cryptopia und BitGrail dazu. Beide gibt es mittlerweile nicht mehr. Beide wurden gescammt. Bei BitGrail war es der legendäre BitGrail-Hack. Im Endeffekt war es wohl, glaube ich, der Betreiber selber, der das gemacht hat, der dahinter, so ein Italiener. Und ja, da habe ich dann auch das erste Mal so ein bisschen gemerkt, okay, so sicher ist das im Crypto-Space doch nicht. Das ist nicht wie an der Cetra-Börse in Frankfurt. Damals habe ich meine Nanos Die konnte man nur dort handeln. Vormals Rayblocks hießen die. Ja. Komplett verloren. Und ja, da war ich ein bisschen geläutert. Also es war bei mir eine relativ hohe vierstellige Summe, die ich einfach bums über Nacht auf einmal weg. Und ja, seitdem ist mir aufgefallen, okay, du brauchst eine gewisse Größe einer Börse, die ist wichtig, dass du, ja, dadurch wird gewährleistet, dass die überhaupt die Kapazitäten und das Geld haben, das Ding auch abzusichern gegen Hacks etc. Weil bei Cryptopia, es war eine neuseeländische Börse, die hatten tatsächlich einen richtigen Hack und waren dadurch dann futsch. Und ja, man braucht also eine gewisse Größe, hat den Vorteil, du hast neben dem Sicherheitsaspekt genug Handelsvolumen, also du hast Liquidität auf den Börsen. Stichwort wiederum Bittrex, negatives Beispiel, Scamweeks nennt man sie. Da gab's, kann ich nur kurz, legendärer Rutsch von ETP, auch ein Coin, oder auch sogar ADA, ihr kennt ihn alle. Da ging's dann wegen Liquiditätsengpässen auf einmal ist der Kurs für Sekunden einmal nach unten gerauscht, um 60-70% nach unten, bevor er dann wieder hochgekauft wurde. Also da wurden dann sämtliche Leute, die auf dem Weg irgendwo ihren Stop-Loss hatten, wurden da einfach mal rasiert und am nächsten Morgen aufgestanden und dachte, was ist hier passiert? Insofern, Liquidität ist immer relevant.
Und das Liquiditätsthema hat dich dann wahrscheinlich irgendwann weggeführt von diesen ja eher kleineren, du hast sie Wald- und Wiesenbörsen genannt, zu was Größerem. Und ich weiß gar nicht genau, wo wir jetzt uns auf dem Zeitstrahl befinden, aber ich tippe mal, da tritt dann irgendwann Binance auf den Plan, oder?
Richtig, so Ende 2017 irgendwann muss das gewesen sein. Ich kann jetzt nicht genau, ja, so September, Oktober 2017 oder so, kam irgendwann Binance auf den Schirm. Die sind echt enorm, also sehr schnell enorm groß geworden. Da war ich dann auch lange Fan. Also sie hatten auch die Orderarten, die ich brauchte. Vor allen Dingen die Coin-Auswahl war gut, die Liquidität wurde immer besser. Also viele Sachen, die ich schön fand, war dann auch durchaus mehrere Jahre bei Binance, bis dann das Problem kam, dass sie, weil ich bin ja als Trader, hebel ich manche Sachen auch. Das brauche ich auch, um meine Spot-Position teilweise hedgen zu können. Dass diese Option wurde mir genommen, hat auch ein bisschen die BaFin vielleicht daran schuld. Jedenfalls musste Binance das für Europäer oder zumindest für Deutsche und die meisten europäischen Länder zusammenstreichen. Das heißt, ich konnte dann nicht mehr hebeln. Und da war das dann so ein bisschen das Binance-Kapitel für mich zu Ende.
Und wie ging es weiter? Also weil.
Ja, dann kam als nächste tatsächlich, und ich war ja auch damals immer Fan von ihm, FTX. FTX wurde ein Stück weit groß. Die hatten ähnliche, also gleiche Orderarten, sukzessive, viele Coins. Und da war ich einfach lange Zeit Fan von. Da konnte ich auch Futures handeln und also Margin-Handeln betreiben. Mhm. Das lief soweit gut. Ja, bis dann kurz vor dem Niedergang. Damals zum Glück, habe ich das, weil ich ja wirklich, wie du weißt, eigentlich 24/7 diesen Space liebe und lebe, dass ich ja rechtzeitig dort alles abziehen konnte oder fast alles, bis auf ein Unterkonto, aber passiert. Und dann auch zum Glück unsere Community im Telegram davor warnen konnte und rechtzeitig gesagt habe, Leute, ich glaube, bei FTX könnte es jetzt eng werden, zieht mal lieber eure Funds ab.
Ja.
Insofern war dann auf einmal FTX auch weg. Ja, und dann parallel zu FTX hatte ich damals mich zusätzlich noch in Richtung KuCoin entschlossen, lag daran, KuCoin ist glaube ich mittlerweile auch die Börse mit den meisten Coins, irgendwie um die 750 Kryptowährungen können da gehandelt werden, das heißt, da gibt es dann auch mal so kleine, ja, exotische, wo ich mal mich informiert habe, Mensch, ein interessantes Projekt, wo kann ich das handeln, wenn ich es bei KuCoin handeln kann, dann gehe ich lieber auf KuCoin, anstatt noch 30, 40 andere Börsen, da sind wir dann wieder bei Wald- und Wiesenbörsen, da würde ich halt nicht hingehen.
Ja.
Und dementsprechend ist KuCoin bis dato auch aktuell noch mein Wegbegleiter.
Aber ist jetzt nicht deine Hauptbörse wahrscheinlich, oder? Also du handelst jetzt nicht deine größten Positionen auf KuCoin, oder doch?
Nee. Also mittlerweile, das war so eine Zwischenlösung für ein paar Monate, dass ich das aber KuCoin, soll kein Vorurteil sein, ist nun mal eine chinesische Börse. Da kam dann auch immer ein bisschen FAT auf, von wegen, haben die überhaupt die Liquidität oder ja, was wäre, wenn da jetzt ein Börsenrun passiert, gehen die dann ähnlich schnell hops wie FTX oder vielleicht sogar noch schneller?
Ja, und China dann, ist auch regulatorisch immer irgendwie ein heißes Pflaster, ne?
Also richtig, kommt noch
mit dazu. Ja.
Genau. Und da habe ich dann. Ja, dadurch, dass ich gemerkt habe, okay, du musst dein Geld schlicht und einfach breiter aufstellen und verteilen auf verschiedene Börsen. Das ist halt nicht wie, wenn ich mein Aktiendepot bei einer deutschen Bank habe, wo ich mir sicher sein kann, mehr oder weniger, das ist alles okay, wenn ich alles dort habe.
Ihre Einlagen sind sicher. Ja.
Ja, du sagst es. Okay. Jedenfalls waren sie bei FTX auf einmal, wo ich auch lange Zeit dachte, da sind sie sicher, nicht sicher. Und wenn die zweit- oder drittgrößte Börse weltweit einfach mal so weg ist, dann sollte man einfach überlegen, stellt man sich da breiter auf? Das heißt, man ausdifferenziert nicht nur seine Coins oder stellt sich diverser auf, sondern macht das dann tatsächlich bei den Börsen auch. Denn wenn eine weg ist, ist vielleicht, sagen wir mal, selbst wenn ich da erwischt werde, ein Drittel meines Geldes weg, aber nicht alles. Insofern ist meine aktuelle Wahl tatsächlich auf die Börse BitGet gefallen. Da bin ich jetzt ungefähr ein halbes Jahr, denke ich mal, knapp ein halbes Jahr. Ist ein Südkoreaner.
Gibt's auch noch nicht so lange, ne?
Genau, richtig. BitGet. Also gibt's jetzt, ich glaube, vor einem halben Jahr haben die bei uns gelauncht. Mhm. Die haben tatsächlich bei uns auch mal am Anfang eine Werbung geschaltet, wo ich dann auch noch zu Totti meinte, und Kollegen von uns, hör mal, mit was für einer Börse kommst denn du da jetzt um die Ecke? Warum schalten die bei uns Werbung? Kenne ich ja gar nicht. Mhm. Und dann muss ich jetzt mittlerweile komplett revidieren und sagen, gutes Ding. Also gefällt mir, ist kein Chinese, ist ein Südkoreaner, hat ein geiles Interface, hat viele Coins und tatsächlich mittlerweile mehr als Binance, hatte ich vor ein paar Tagen mal nachgeschaut, haben gute Orderarten, Future- und Hebel-Trading ist möglich. Ich sage immer, was will man mehr? Und tatsächlich haben sie jetzt auch so ein bisschen, die gehen in die gleiche Richtung wie Binance auch, haben jetzt einen Launchpad gestartet. Das heißt, sie haben ihrem eigenen börseneigenen Coin, dem BTB, GT, ich komme mal durcheinander, egal, guckt selber nach, den BitGet-Token, einen Use-Case verpasst, dass man den nicht nur für günstigere Order-Gebühren oder so benutzen kann, sondern tatsächlich auch der jetzt einen Use-Case in Form dieses Launchpads hat.
Also der BitGet-Token, ich habe gerade mal nebenbei nachgeguckt, ist glaube ich der BGB.
Ah, BGB quasi, genau.
Also ja. Da ist gar kein T dazwischen. Die haben das
dann nicht mehr. Nee, der BTG ist Bitcoin Gold. Das ist so aus 2017 noch irgendwie hängen geblieben.
Ja, krass.
Tatsächlich.
Okay.
Ja, gut. Aber jetzt habe ich meine Historie oder meinen Lauf im Kryptospace erzählt. Wie sieht's denn da bei dir aus überhaupt?
Ja, also ich glaube weniger komplex, aber ich muss da auch, glaube ich, nochmal ganz klar sagen, dass ich halt kein Trader bin. Ne? Also ich bin kein aktiver Trader. Ich handle ab und an mal irgendwelche Coins, kaufe da was nach oder verkaufe irgendwas, wenn halt was gut lief. Aber ich sitze jetzt halt nicht vorm Orderbuch und versuche da den bestmöglichen Trade irgendwie abzufischen und da der Stundenkerze irgendwie den Headshot zu verpassen oder so. Da sind meine Anforderungen natürlich ganz andere. Aber ja gut, wie fing das alles an? Also ich glaube, mein erster Handelsplatz war tatsächlich Bitcoin.de. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich darauf aufmerksam geworden bin,
aber
ich
glaube, auch.
War ein Kumpel von mir, der mir Bitcoin.de irgendwie so ans Herz gelegt hat, habe ich dann gemacht und mit Bitcoin.de und ich glaube, die Kombination hatten viele, habe ich mir dann auch ein Fidor-Bankkonto gemacht, ne? Weil mit der Fidor konntest du dann direkt dort die Bitcoin kaufen oder also hattest du sie halt sofort, einfach weil die eine Partnerschaft miteinander hatten. Du musstest halt nicht darauf warten, dass diese Banküberweisung dann durchgeht und so, sondern die Bitcoin-Transaktion konnte direkt ausgeführt werden auf diesem Peer-to-Peer-Handelsplatz eben, ne? Genau. Und bei Fidor war auch eine Zeit lang, also die gibt's jetzt ja nicht mehr, ne? Oder hören jetzt auf jeden Fall auf. Ich habe neulich eine E-Mail bekommen, die Fidor macht jetzt irgendwie da die Hütte dicht, nachdem die von einem französischen Investor erst übernommen wurden und so. Aber andere Story. Auf jeden Fall gab's bei Fidor immer noch so einen Button drin in diesem Banking-Interface, Krypto handeln. Und da habe ich drauf geklickt und da hätte man dann Kraken connecten können. Und das war mir zu dem Zeitpunkt aber alles noch ein bisschen zu kompliziert. Ich wusste irgendwie nur, ich habe jetzt Kryptowährung gekauft, ich muss die auf irgendeine Wallet legen und ich hatte eine Hardware-Wallet, war ein Trezor, so der erste Trezor. Das hat gut funktioniert und ich hatte aber auch noch irgendwie so Software-Wallets auf dem Rechner und unter anderem Exodus und noch irgendeine andere. Ich habe vorhin überlegt, aber ich komme nicht mehr auf den Namen. Also Exodus hatte ich danach und irgendwas war es noch davor und da war Shapeshift integriert. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Stefan, du kennst es 100 Pro, ne? Shapeshift, dieses Tool, wo du einfach so aus einer Währung in die andere irgendwie was rüberschieben konntest, aber auch nicht so richtig, keine Ahnung, wie das genau gelaufen ist. Also so halb Broker-mäßig. Aber das habe ich auf jeden Fall benutzt. Und dann Poloniex. Auch, glaube ich, eine Börse, die jetzt, was das Handelsvolumen angeht, vollkommen in der Bedeutungslosigkeit versunken ist wahrscheinlich. Dann war ich auch, ich weiß gar nicht mehr, ob Bittrex oder Bitfinex. Auf jeden Fall damals, als IOTA kam, da hatte ich mega Bock und musste eine von den beiden, musste ich mir da einen Account machen, weil es den Coin halt erst nur da gab. Und das war mein erstes FOMO-Erlebnis übrigens auch. Und ich hatte richtig, richtig Bock auf IOTA, war total overhyped. Und da hat ein Kumpel von mir damals gesagt, Jan, merk dir dieses Gefühl. Das ist FOMO. Und das nächste Mal, wenn du sowas hast, dann sage ich dir, Jan, du hast FOMO und dann hörst du auf zu nerven. Und das, also da habe ich ein bisschen was gelernt irgendwie damals. Aber ja, also eigentlich alles, was ich jetzt gerade genannt habe, bis auf Hardware-Wallets, nutze ich nicht mehr. Ich habe zwar irgendwie die Accounts noch, aber eigentlich alles irgendwie leer gemacht. Und ich mache jetzt im Grunde eigentlich alles über Kraken. Also ich habe mir auch ein Binance-Konto irgendwann mal gemacht, weil ich auch da, also bin ich hin, wollte halt das kaufen und gab es halt nur auf Binance. Und ja, finde ich aber irgendwie alles unübersichtlich. Also ja, ich habe mich da irgendwie, glaube ich, so ein bisschen auf Kraken festgelegt, ja.
Gerade wenn du Shapeshift und Poloniex anhörst, das ist so, das ist also, ne? Und du hast eine Vespa in der Garage oder warst du der Typ Simpson, ne? Das ist so eine Frage. Also das ist alles in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, aber man hat das mal benutzt.
Ja, also da merkt man auch nochmal, glaube ich, wie schnell die Zeit da irgendwie rum so rumgelaufen ist. Aber auch wie viele Börsen sogar ich halt benutzt habe, obwohl ich gar kein richtiger Trader bin. Und wie gesagt, also jetzt ist es eigentlich nur noch Kraken, da kriege ich im Grunde alles, was ich so brauche und von dort geht's dann eben auf die Hardware-Wallet, außer dass es irgendwie gelockt wird, weiß nicht, zum Beispiel Kusama oder Polkadot noch von den Parachain-Auktionen da in 2021. Und die müssten eigentlich irgendwie demnächst mal wieder frei werden, ne? Die sind ja gesperrt gewesen, ich glaube für 2 Jahre, oder?
Lange, richtig. Also soweit ich das weiß, ist Moonbeam, Glimmer, die hatte ich auch dran teilgenommen, demnächst fällig. Und da, also ne, ihr wisst ja selber, Moon River war ja im Grunde genommen die Version auf, wo du Kusama angesprochen hast, war im Grunde genommen die erste interoperable Cross-Chain-Geschichte für das ganze Polkadot-Ökosystem. Da kam dann ja im Endeffekt Moonbeam. Und soweit ich weiß, ich habe es jetzt tatsächlich auch nicht genau im Kopf. Ich müsste da jetzt mal nachgucken. Mir ist irgendwie sowas wie 96 Wochen im Kopf, dass die dann gelockt sind.
Ja.
Aber wie gesagt, gucken wir danach mal nach. Also ich glaube, wir beide können noch ein bisschen warten. Das ist tatsächlich auch noch eine der wenigen Sachen, weshalb ich mich dann nochmal wieder bei Binance einloggen würde, weil ich die dann da zurückbekomme. Weil ich habe tatsächlich Binance ja auch jetzt gefühlt 1,5 Jahre nicht mehr benutzt.
Aber da gab es dann doch Binance hatte dann doch irgendwie sogar so gewrappte Dots oder nicht? B-Dot oder sowas. Wenn du die in der Parachain-Auktion quasi gelockt hattest, dann wurden die aber trotzdem noch handelbar gemacht, ne?
Richtig, das ist ja, dieses Rap-Ding ist ja so das Neueste. Nicht nur das Rap beim Essen, dass man auf einmal Raps gegessen hat, sondern es gibt jetzt auch, es wird alles gerappt heutzutage.
Also Binance war mir auf jeden Fall immer viel zu unübersichtlich und bei Kraken habe ich zwar auch manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass die UX-Designer irgendwie im Urlaub sind oder vielleicht auch nie da waren, keine Ahnung, aber ich finde mich da auf jeden Fall erheblich besser zurecht. Aber was sind denn jetzt so neben dem großen Coin-Angebot, das du schon angesprochen hattest und halt natürlich niedrigen Gebühren, einfach weil du viele Transaktionen durchführst, mir sind die gar nicht so wichtig, auf Kraken sind die aber auch trotzdem auch okay. Also was sind so für dich sonst die wichtigsten Auswahlkriterien, wenn du nach einem Handelsplatz guckst?
Ja, also ich bin als Trader ja relativ speziell da in meiner Auswählung, aber man sollte vielleicht mal zusammengefasst mal für euch da draußen sagen, es ist immer anwendungsbezogen. Also man sollte sich zuerst mal die Frage stellen, was will man eigentlich? Will man Bitcoin handeln? Will man Ethereum handeln? Will man die kaufen und hodeln? Will man staken vielleicht? Will man sie aktiv traden? Danach bestimmt sich schon mal so ein bisschen, was fällt überhaupt raus und was könnte für mich relevant sein. Wenn ich zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum kaufen und hodl will, kann ich auch eine Bison-App von der Börse Stuttgart nehmen und die einfach kaufen und da dann einfach handeln. Da habe ich auch wieder Vorteil, dass es ein deutscher Anbieter ist, der sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht pleite geht, weil es die Börse Stuttgart dahinter ist. Das ist zum Beispiel dann ein Vorteil. Für mich persönlich oder vielleicht auch, ich glaube, das interessiert auch mal viele Leute, gerade wenn sie neu sind, muss ein gutes Interface sein, also wie du ja gerade sagtest mit deinem UX-Design.
Die Usability muss halt irgendwie gegeben sein, ne?
Für richtig,
man muss sich
genau.
Da irgendwie sonst zurechtfinden, ja.
Gerade als Neuling findet man sich sonst überhaupt nicht zurecht. Dann adäquate Orderarten, also ich finde es ganz schrecklich, auch wenn man jetzt nur ein passiver sozusagen Investor ist, dass man keine Möglichkeit hat, einen Stop-Loss zu setzen und gleichzeitig einen Take-Profit, das ist so 80er Jahre, also das geht gar nicht, weil man ist nun mal auch mal im Urlaub und wenn dann auf einmal was richtig durch die Decke geht, dann will man vielleicht auch da oben mal was verkauft haben, mal Gewinne mitgenommen haben und man braucht auch gegebenenfalls, auch wenn es vielleicht bei Bitcoin und Ethereum nicht so wichtig ist, gerade wenn man Altcoins irgendwie hat, muss man auch sowas wie einen Stop-Loss haben, dass man irgendwo sagt, so ey, wenn das Ding jetzt hier drunter abrauscht, dann will ich da raus. Oder zum Beispiel auch, was ich, der eigene Coin, das eigene Invest ist gut gelaufen, dann kommt man aus dem Urlaub wieder und das komplette Ding ist wieder zurückgefallen und dieses Dreivierteljahr Hoddeln von dem Ding, wo man schon schöne Gewinne hatte, ist dann auf einmal puff innerhalb von 2 Wochen wieder weg, weil irgendwas passiert ist. Da will man definitiv dann auch mal einen Stop-Loss setzen können und da, dass man seine Gewinne im Grunde genommen absichern kann. Mhm. Ist für mich wichtig. Dann, wie du schon meinst, also Anzahl der Coin-Paare finde ich immer wichtiger. Jetzt gerade, wenn man zum Beispiel in diesem AI-Bereich unterwegs sein will oder was hatten wir letztens angesprochen, diesen ganzen ZK-Rollup-Geschichten, da kommen ja viele neue Sachen. Das heißt, da muss man halt schon mal eine Börse haben, die dann überhaupt diese Coins dann anbietet. Dann, wie du schon meintest, optimalerweise tatsächlich eine Fiat-Anbindung, was ja durch Fido und Bitcoin.de so schön geregelt war. Und Fiat-Anbindung, wissen wir ja, seit Binance-Problematik ist alles nicht mehr so selbstverständlich.
Ja.
So. Und
das war ja früher übrigens auch, ne? Also früher gab es ja häufiger, du hast vorhin schon gesagt, ich weiß den Namen der Börse nicht mehr, aber dass es da nur Bitcoin als Basecoin gab, weil noch kein richtiger Stablecoin oder sowas da war. Ne? Manche Börsen hatten damals überhaupt gar keine Fiat-Gateways, also konntest du gar keine Dollar oder also geschweige denn Euro irgendwie hinschicken, ne?
Korrekt. Dann für mich, oder das muss man auch selber wieder wissen, hat ein paar Vorteile. Wie sind die API? Anbindungsmöglichkeiten, für mich als Trader relevant, weil ich dann zum Beispiel Drittanbieter-Software wie 3Commas, CryptoHopper und etc. einfach nehmen könnte.
Ich nutze und sowas vielleicht tatsächlich auch wichtig, nur für Steuertools oder sowas, ne?
Richtig, die mit genau. Du willst natürlich auch eine API, eine vernünftige API-Schnittstelle haben, damit du dein Steuertool anbinden kannst und dass das dann ja zumindest 80% automatisiert alles mal läuft und du nicht jedes Ding Excel so 80er-Jahre-mäßig wieder händisch in Excel eintragen musst. Das mag bei 5 Käufen im Jahr noch okay sein, dann braucht man vielleicht auch keine Steuersoftware. Aber wenn man dann doch, sagen wir mal, in den 2 oder mindestens 3-stelligen Bereich geht in einem Jahr, ist das dann einfach super nervig einfach nur und dann dementsprechend wichtig, eine API-Anbindung. Dann für euch vielleicht, also für mich tatsächlich, ich fand es auch immer lustig, ich habe noch nie wirklich Kontakt zu Support gehabt von so einen Börsen. Vielleicht habe ich auch immer einfach Glück gehabt. Aber gerade als Neuling, denke ich, ist ein Support wichtig bei Problemen. Wenn man mal auf einmal nicht weiß, man kommt nicht rein, man weiß nicht dies, nicht jenes, nicht, dann kann man im Regelfall den einfach kontaktieren per E-Mail oder direkt über den sozusagen Direkt-Chat-Support und kriegt dann da optimalerweise auch eine vernünftige Antwort. Dann für viele, glaube ich, hier für mehr als ich denke immer, ist die Qualität der Handy-App so ist wichtig. Also quasi hast du auch wieder, ist das Interface von der Handy-App ordentlich, ist die performant, ist die immer da, funktioniert die, hat die alle Order-Arten, die es auf der Desktop-Version gibt oder im Browser auch in der App bereits. Wieso das für mich nicht so wichtig ist als Trader, und das rate ich eigentlich auch jedem Trader, der es seriös handeln will, ist, ich mache alles halt am PC und ich habe mir auch vom klassischen Markt, also ich handle ja auch CFDs Intraday, ich handle Aktien, da, wenn ich das auf dem Handy habe und ich gucke rein und habe aber meinen Chart nicht dazu und gucke rein und sehe, es passiert irgendwas, dann fange ich auf einmal an, meine Idee, also dieses, ne, ich plane meinen Trade und trade meinen Plan, dann werfe ich auf einmal, nur weil ich diese blöde App habe, meinen Plan über den Haufen, denke, den gehst du doch mal lieber schnell raus. Ich nehme mir selber einfach die Möglichkeit, das machen zu können und vertraue einfach darin, was ich vorher geplant habe. Mhm. Das hilft mir enorm. Aber generell verstehe ich, wenn Leute, es ist nun mal gerade junge Generationen sind Generation Handy und Generation Tablet. Insofern muss da zumindest mal eine vernünftige App auch am Start sein.
Vorausgesetzt, man braucht sie denn, ne? Also bin ich total bei dir. Ich glaube, wenn du davor sitzt den ganzen Tag am Rechner und das halt irgendwie der Job ist, ja, hey, das machst du halt nicht auf dem Handy, ne? Okay. Aber Stefan, ich glaube, diese ganzen zentralisierten Geschichten haben wir gerade ganz gut beleuchtet und auch das, worauf man achten sollte. Und ich glaube, ich muss dir und auch all unseren Zuhörern mal was gestehen. Und das ist mir mega peinlich, aber muss jetzt raus, denn wenn nicht in dieser Folge, wann dann? Und zwar habe ich noch nie eine Dex benutzt. Also ich habe kein MetaMask-Wallet oder so. Ich besitze keine NFTs, was mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich stört. Aber ich habe einfach noch nie eine Dex benutzt. Und irgendwann in 2019 habe ich mal im Blockchain-Hotel in Essen, das war immer ganz geil, da wenn Konferenz gewesen ist, einen Vortrag gesehen und da war eine Dex. Also das ist schon echt lange her. Die war völlig clunky und unübersichtlich. Und da habe ich das Thema dann für mich erstmal ad acta gelegt, wobei ich mich echt drauf gefreut habe. Und Also dass es halt dort eine Dezentralisierung gibt oder geben kann, aber aus den alten Akten hat so eine DEX jetzt den Weg noch nicht wieder zurück in meinen Relevant Set gefunden. Wie ist denn da der Stand und was sagst du zur Entwicklung bei den DEXs?
Also da passiert tatsächlich enorm viel. Also ich muss tatsächlich, ne, da sind wir, im Grunde genommen sind wir jetzt beide oldschool, ich weiß es nicht. Oder liegt es daran, dass wir, als wir DEX kennengelernt haben, die wirklich noch so unter aller Sau waren, auf Deutsch gesagt. Ich kann mich auch noch an eine so eine DEX erinnern. Ich weiß den Namen nicht mal mehr. Das sah aus wie Commodore 80er Jahre, das Interface.
Ja, genauso sah das Ding bei mir auch aus. Und da sah ich davor, ich dachte, ey, es war so eine Veranstaltung, da hat Alex Roos noch irgendwie erzählt, dass das Monero Wallet jetzt eine grafische Oberfläche bekommt, wo ich gedacht, wow, okay, cool, ja, geil, Mass Adoption, das wird so nix, ne? Aber also ungefähr genauso sah diese DEX damals auch aus, so als hättest du eigentlich die Transaktion selber noch in den Code schreiben müssen. Ne?
Ja, aber generell müssen wir, ich glaube, da solltest du dann auch mal genauer schauen. Ansonsten helfe ich dir auch gerne, kannst mich anschreiben, wenn wir da Hilfe brauchen, meiner Wallet oder wie auch immer. Die DEXs haben sich eindeutig verbessert. Also man muss dazu sagen, streng genommen ist eine DEX, wir reden immer alle von einer dezentralen Exchange, es ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Swap, was da passiert. Man hat oder hatte bis lange Zeit bis dato jetzt fast kein Orderbuch. Das heißt im Grunde genommen, man geht auf Uniswap, kriegt dort einen Kurs angezeigt und kannst du den Kurs swappen oder nicht. Kann vielleicht noch in den Chart gucken und sagen, nee, ich warte noch einen Augenblick für den Swap. Problem ist immer, man hat einen hohen Spread. Gerade bei Coins, auch kleineren Coins, die ja nicht so viel Liquidität haben. Und man hat einen miesen Slippage. Das heißt, in der Sekunde, wo ich Swap drücke, oder quasi Trade oder Swap, wie auch immer der Button heißen mag, kann es passieren, dass wenn Volatilität drin ist, dass der Preis, den ich dann bekomme, eine ganze Ecke davon abweicht von dem, was ich mir eigentlich vorstelle. Und deswegen gibt es da so eine Art auch eine Einstellung für, wie viel Slippage, also wie viel Toleranzabweichung erlaube ich denn? Stelle ich das zu eng ein wiederum und denke, nee, ich will schon den Preis, den ich habe. Kann es sehr gut sein, dass mein Swap oder mein Trade abgewiesen wird. Und das heißt, ja, Slippage war zu eng, der Kurs steht jetzt sozusagen woanders, du kriegst das nicht mehr. Also
Angebot und Nachfrage passen nicht mehr zusammen.
So. Korrekt. Mhm. Und ich habe tatsächlich, um jetzt so ein bisschen meine DEX-Historie mal so aufzuarbeiten, ich habe schon vor ein paar Jahren dann angefangen, mal für kleine Projekte, ganz selten, wo ich die wirklich nirgendwo anders bekommen habe, PancakeSwap und Uniswap mal zu benutzen. Mhm. Aber seitdem ist jetzt, da hat sich wirklich jetzt so eigentlich in den letzten 12 Monaten viel getan. Es gibt Anbieter DYDX und GMX, nicht zu verwechseln mit dem E-Mail-Anbieter. Gibt es da jetzt eine Möglichkeit, mittlerweile Margin-Handel zu betreiben? Also man kann dort auch gehebelt arbeiten, man kann Art auch Futures handeln bei DYDX zum Beispiel. Und die bieten ja eine Art Hybrid an, so eine Art synthetisches Orderbuch, was ja für mich als Trader relevant ist. Ja. Dementsprechend werden die insgesamt immer interessanter. Ja. Und man hat halt den elementaren Vorteil von diesen DEXs, auch bei GMX und DYDX, dass man die mit seiner Wallet direkt verbindet. Das heißt, your keys, your coins sozusagen. Und daher, ich finde es unglaublich spannend, was da passiert. Und dann gucken wir mal, dass wir dir nicht auch eine Metamask oder eine Trust Wallet irgendwie mal installiert bekommen, wa?
Ja, das kriege ich schon hin. Also ich habe ja hier nicht nur Daumen an den Händen, sage ich mal. Ne? Okay, aber vielleicht sollte ich mir das einfach wirklich mal anschauen. Ich meine, ich bin damals in den Space gekommen, weil ich diesen Gedanken der Dezentralisierung so geil fand. Und falls ich es noch nicht erzählt habe, ne, ich habe damals angefangen, auf der Steam-Blockchain mit 2e geschrieben, nicht die Gaming-Plattform, zu bloggen. Das ist im Grunde so ein dezentrales Reddit gewesen oder ist es auch immer noch. Aber es wurde irgendwann von Justin Sun irgendwie übernommen. Dann kam so ein Hardfork und dann gab's Hive. Aber ich fand das alles davor schon irgendwie nicht mehr so richtig geil, weil ich halt eben kein Blogger bin und auch nicht so richtig der Social-Media-Typ. Aber also wie auch immer, ich fand halt einfach diesen Gedanken geil, dass es einen Weg gibt, sowas wie Facebook zu dezentralisieren und dass halt Mark Zuckerberg nicht in der Mitte sitzt und lacht, sondern dass man diese Profits irgendwie aufteilt. Das hat jetzt bisher noch nicht so gut geklappt, aber gut, also mal sehen, was da noch kommt. Was wollte ich eigentlich sagen?
Ja, es ging um DEX.
Ne? Ja, okay, genau, also ich muss mir das glaube ich echt mal angucken. Ich habe da der Mission und Vision von Krypto gegenüber immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann irgendwie doch auf Kraken unterwegs bin. Und das, also gleich auch bei Staking Pools oder sowas. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Stefan, ich glaube, wir sind so langsam am Ende der heutigen Folge angekommen. Mit Blick auf die Uhr sind wir richtig drüber. Ich glaube, das ist eine der längsten Folgen, die wir bisher überhaupt aufgenommen haben. Magst du uns aber trotzdem nochmal einen kleinen Ausblick auf das geben, was uns in den kommenden Tagen am Markt so erwartet?
Ja. Da kann ich ja zumindest was sagen zu. Also Wirtschaftsdaten relevant, Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter am Montag, also heute, wenn ihr es hört. Einkaufsmanager-Indizes am Mittwoch und EU-Verbraucherpreise am Donnerstag, also Inflationsdaten am Donnerstag für die EU. Und dann spannend vielleicht für uns noch, weil es wirklich so spezifisch ist, am Dienstag kommen die Quartalszahlen von Mara. Das ist einem der größten Bitcoin-Miner. Und da hat man auch mal eine Vorstellung, wie sieht's am Miner-Markt so ein bisschen aus? Ist dieses Tal der Tränen, dieser Miner-Kapitulation, über die wir ja auch einige Artikel hatten, ist das mittlerweile durch? Und verkaufen die Miner noch ihre Bitcoin, um am Leben zu bleiben und laufende Kosten zu decken, oder akkumulieren sie wieder? Also das dürfte da diesbezüglich ganz interessant sein.
Ja, okay, sehr schön. Danke dir, Stefan. Vielleicht noch kurz zu heute, also jetzt dem Freitag. Heute gibt's noch mal ein bisschen Inflationszahlen, ne?
Das ist richtig. Wir haben jetzt um 14:30 Uhr, wir haben ja jetzt 12:44 Uhr, 14:30 Uhr kommen Inflationszahlen in den USA. Da wartet der Markt auch gerade so ein bisschen drauf, da wird man sehen, geht's jetzt da wirklich weiter, wieder so quasi ein negativer Turnaround, dass es wieder gen Norden geht, oder plänkelt sich das da jetzt so alles so um die, ja, sag ich mal, grob 6% irgendwo ein?
Ja, okay, also wenn ihr es jetzt gerade hört, dann wisst ihr es schon, wir wissen es noch nicht, aber ja, danke dir trotzdem, Stefan. Kursziele, lassen wir die dann für heute weg? Also ich glaube, es macht keinen Sinn, da jetzt heute am Freitag was rauszuhauen, das dann heute wiederum dann am Montag noch Bestand hat, oder? So weit kannst auch du nicht in die Zukunft gucken, ne?
Da mime ich mal den alten Lateiner, quod erat demonstrandum.
Okay, dann sollten wir vielleicht ein kleines Tippspiel machen, mein Lieber. Du sagst uns heute am Freitag, wo der Kurs am Montag steht. Schieß los.
Darf ich oben und unten?
Du meinst hier so, nee. Leg dich mal fest. Das ist so typische Analystenscheiße, ne? Ihr seid schlimmer als Anwälte. Die sind auch immer so, oh nee, es kommt drauf an und muss man dann mal sehen. Red mal Tacheles jetzt.
Es sind nun mal immer Szenarien, aber nun gut. Auch wenn ich mich vielleicht unbeliebt machen sollte und das selber eigentlich auch nicht wünsche, sollte dieser Bereich um 23.800, den haben wir jetzt in der Woche, also letzte Woche, permanent, habt ihr, glaube ich, gesehen, um den ging's. Der ist elementar wichtig. Und den hatten wir auch in den Vorwochen immer mal erwähnt, dass der relevant wichtig ist. Wird der Stand der Bewertung Freitag 12.30 Uhr dynamisch gebrochen? Und wegen zum Beispiel Inflationsdaten, die Jan gerade angesprochen hatte, da geht's dann nochmal gen Süden. Und denke ich, wir nehmen nochmal einen größeren Schluck aus der Pulle. Ich sage einfach mal 22.500 bis Montag.
Okay, also ich sage Montag um 17.30 Uhr, jetzt haben wir gerade 23.879 und das ist auch mein Tipp. Also das, was es heute ist, ist es auch am Montag. Ich sag, es passiert überhaupt nichts. Und wer gewonnen hat von uns beiden, der kriegt dann ein Uni oder ein Sushi oder irgendwie sowas. Und ich hoffe, das haut preislich hin und wir stürzen uns jetzt hier nicht im Unkosten. Aber dann bin ich nämlich tatsächlich gezwungen, mich mit einer Dex auseinanderzusetzen. Oder?
Das ist richtig. Und jetzt erwähnst du Sushi und ich bekomme Hunger. Na, danke auch. Also?
Ja, also hauen wir rein für heute. Ne? Wir sind eh durch, glaube ich. Also wir haben jetzt hier gerade, boah, das ist fast eine Stunde, Stefan. Okay, ja, hat aber Spaß gemacht, mal so ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen und den Plan irgendwie anzugucken, den man vielleicht damals hatte und jetzt die Situation, in der man heute steckt. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen und ich hoffe, ihr nutzt die Chance, in unserem Community Award eure eigene Bewertung für Anbieter rauszuhauen, um Menschen da draußen zu helfen, sich besser zurechtzufinden in diesem Wirrwarr aus Tausenden von Anbietern. Und ja, bleibt nichts mehr zu sagen, außer wir hören uns nächste Woche.
Jetzt übernehme ich noch ganz kurz deinen Part. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da.
Oh.
Und ansonsten macht's gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche.
Bis Montag.